Ja, guten Tag. Wir sprechen heute mit Dr. Hendrik Hegemann. Er ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Referent beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, unser Interview heute wird geführt zum Anlass des 11. September 2001 und dieses Ereignis, die Terroranschläge am World Trade Center, die jähren sich ja morgen am 11. September 2021 zum 20. Mal und dementsprechend wollen wir ein bisschen darauf zurückblicken, was hat sich denn in diesen 20 Jahren so verändert und besonders wollen wir blicken auf Sicherheitspolitik und dementsprechend auch Freiheit und besonders Fragen nach Überwachung. Und wenn wir genau jetzt auf die Tage nach dem 11. September 2001 zurückblicken, der hat ja die USA sehr, sehr stark erschüttert und auch die ganze Welt erschüttert. Und quasi am Tag danach schon oder auch an dem Tag rief ja George Bush in einer Fernsehansprache den War on Terror, also den Krieg gegen Terror aus. Was konkret hat das dann bedeutet in den ersten Tagen danach schon?
Ja, in der Tat hat die amerikanische Regierung unter George W. Bush unmittelbar auf die Anschläge reagiert und dieses Narrativ des Krieg gegen den Terror etabliert und der natürlich eigentlich zwei Komponenten hat. Zum einen ist erstmal eine reine Metapher. Das kennen wir auch aus anderen Fällen in den USA. Es gibt dort eben auch die Idee, dass das War on Drugs, der in den 1980er Jahren ausgerufen worden ist, in den 60er Jahren schon der War on Poverty durch Lyndon B. Johnson. Das heißt, es war vor allem zunächst mal der Versuch, Einigkeit nach innen zu erzeugen, sich um die Flagge zu sammeln, die Rally Round the Flag, wie man in den USA sagt, Entschlossenheit auszudrücken, Handlungsfähigkeit auszudrücken, in diesem Moment der Krise und sozusagen alle Mittel zu mobilisieren. Natürlich zweitens aber auch die Komponente, dass natürlich schon auch einen tatsächlichen militärischen Effekt hatte, ja, tatsächlich auch zu militärischen Aktionen geführt hat, unmittelbar zunächst, vor allem eben in Afghanistan, wo wir aktuell auch merken, dass die Konsequenzen uns 20 Jahre später immer noch begleiten, womit die Vorstellung verbunden war, dass man eben wie in einem militärischen Konflikt tatsächlich einen konkreten Gegner hat, den man besiegen kann. In diesem Fall war es dann eben in diesem Narrativ des War on Terror der Terrorismus. Und das Problem ist aber natürlich daran, dass Terrorismus kein Land ist, eigentlich keine Hauptstadt hat. Ja, das hat schon beim konkreten Land Afghanistan, das man quasi sozusagen als Ersatz gewählt hat, weil sich dort Al-Qaida als Ursprung der Taten am 11. September verbarg, von den Taliban Zuflucht bekommen hat, schon nicht funktioniert. Kann natürlich für Terrorismus als Breach-Strategie überhaupt nicht funktionieren, was ein wesentliches Problem dieser Idee des War on Terror eben war und der in der Zeit lang dann schon eine ganze Reihe an Folgen geführt hat, über die wir sicherlich noch genauer sprechen können.
Ja, bevor ich auf militärische Fragen eingehen will, will ich erstmal vielleicht noch auf die Sicherheitspolitik blicken, denn diese Anschläge am 11. September wurden ja mit quasi gekaperten Flugzeugen gesteuert. Die wurden ja ins World Trade Center geflogen und dementsprechend hat sich die USA ja da verwundbar gesehen bei Flughafen und Infrastruktur und Problemen von Sicherheitskontrollen. Und der 11. September war ja dementsprechend für den weltweiten Flugverkehr und auch Reiseverkehr generell ein einschneidendes Ereignis. Was hat sich denn hingehend so auf Sicherheitskontrollen dadurch verändert danach weltweit?
Ja, der Flugverkehr war eines der Bereiche, in denen unmittelbar zu Maßnahmen gegriffen wurde. Es gab unmittelbar war etwas sowas wie das Verlocken von Cockpit-Türen, also die ganz direkten Möglichkeiten des Kaperns von Flugzeugen zu verhindern. Und das ist doch oftmals eine der Maßnahmen, die jetzt eigentlich eine der effektivsten zitiert wird, weil sie mit sehr geringen Mitteln, ja, mit sehr wenig Grundrechtseingriffen eben jedenfalls eine spezifische Art von Anschlagen eben sehr gut verhindern kann. Was wir durchgesehen haben, ist, dass trotzdem terroristische Akteure auf andere Arten von Anschlägen zurückgreifen können. Zum Beispiel gab es dann eine ganze Reihe von Anschlägen in Brüssel etwa 2016 in den Flughafen Hallen. Ja, also das heißt, es verlagert sich so ein bisschen. Und dann gab es natürlich Versuche, trotzdem Bomben oder bombenfähiges Material, entzündliches Material in Flugzeuge zu schmuggeln, was dann später vor allem dazu geführt hat, dass man etwa seine Schuhe bei Sicherheitskontrollen ausziehen muss, dass es bestimmte Flüssigkeiten gibt, die man entweder gar nicht mehr mit ins Handgepäck mitnehmen darf oder die man, die meisten werden das kennen, in diese kleinen Tütchen packen muss bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Und ursprünglich direkt nach 9/11 eben auch schon das Verbot, bestimmte Gegenstände mitzunehmen ins Flugzeug, die die Täter benutzt hatten, nämlich zum Beispiel Rasierklingen oder Nagelscheren. Und das mag einem in Deutschland komisch vorkommen, aber für die USA war das tatsächlich ein Einschnitt, dass man seine Waffen, wenn man sie mit ins Flugzeug nimmt, entladen muss. Ja, das heißt, man darf dort nach wie vor tatsächlich seine Waffen mit ins Flugzeug nehmen, muss aber die Munition quasi getrennt mitführen. Das ist auch unter anderem dort erst eingeführt worden.
Und was sich dadurch ja auch weiter verstärkt hat, ist die Aufnahme von Personendaten. Also quasi muss ja auch erst seitdem jede Fluggesellschaft und die Behörden genau minutiös ermitteln, welche Personen denn wohin fliegen und was hat sich denn in Bezug auf ganz konkret Aufnahme von persönlichen Daten wie zu Reisen und aber auch ja quasi Telefondaten und Online-Daten. Was hat sich denn da noch verstärkt? Inwiefern sammeln da jetzt Behörden dadurch noch mehr persönliche Daten?
Genau, in der Tat gibt es eine ganze Bandbreite an Maßnahmen, die da ergriffen wurden. Und insgesamt kann man schon sagen, dass einer der deutlichsten Trends, der durch 9/11 und vor allem die Reaktion darauf ausgelöst wurde, nicht unbedingt erfunden wurde, aber doch zumindest verstärkt wurde, die zunehmende Speicherung, vor allem die massenhafte Speicherung von Daten, das heißt die anlasslose Speicherung, ja, also nicht im konkreten Verdachtsfall mit richterlicher oder staatsanwaltschaftlicher Anforderung, sondern eben von allen Bürgerinnen und Bürgern, entweder im Sinne ihrer Telekommunikation oder bei bestimmten Dingen, die sie tun, also zum Beispiel Reisen, etwas ist, was wir vermehrt gesehen haben und vor allem eben dadurch auch immer weiter im Vorfeld angesetzt wird, ja, von tatsächlichen sich ja materialisierenden Verdachtsmomenten. Und das gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Das ist auch eines der Probleme, dass das im Prinzip immer mehr obendrauf kommt. Ja, also wir haben schon gesagt, Reisedaten, wenn sie fliegen, müssen inzwischen eine ganze Menge an Daten angeben. Die Vorratsdatenspeicherung, ja, die von der Europäischen Kommission, ja, von der Europäischen Union ursprünglich eingeführt wurde nach den Anschlägen in London 2005, ja, die also im Prinzip die Telekommunikationsfirmen verpflichtet, Telekommunikationsdaten für eine Zeit zu speichern, aktuell ausgesetzt ist, weil das in Karlsruhe von dem Bundesverfassungsgericht nochmal überprüft werden wird, nach einer ganzen Reihe von Urteilen, die es schon gab. Der neueste Beschluss jetzt in diesem Jahr ist, dass auch die Nachrichtendienste, das BKA und die Polizeien durften das schon vorher mittels des sogenannten Bundestrojaners jetzt auch Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation über Messenger-Dienste, wie also WhatsApp oder Signal bekommen können, was insbesondere eine Reaktion war auf jüngere Anschläge in Hanau oder eben auch in Halle.
Und die Behörden in den USA, wie jetzt beispielsweise die NSA, haben ja viel weitreichendere Kompetenzen und dürfen noch viel mehr persönliche Daten speichern und dürfen Menschen überwachen als noch in Deutschland. Kommt es dann nicht auch zu Konflikten mit den deutschen Behörden, wenn beispielsweise Firmen, die in den USA ansässig sind, Daten über deutsche Bürgerinnen und Bürger speichern?
Der eine Bereich, über den wir eben gesprochen haben, ist natürlich der tatsächlich gesetzlich erlaubte, vorgesehene, auch in manchen Teilen eben rechtlich politisch umstrittene, aber zumindest eben offene und auf entsprechender gesetzlicher Grundlage beruhende Form der Speicherung, Auswertung von Daten. Die andere Frage ist natürlich, dass gerade sehr viele Nachrichtendienste, nicht nur, aber eben auch die amerikanische NSA, also die National Security Agency, eine ganze Reihe von Programmen unterhalten haben, zum Teil auch noch unterhalten, die entweder illegal waren und am Parlament vorbeigeführt wurden, teilweise zumindest nicht bekannt waren von bestimmten Gremien, sozusagen bestimmten speziellen Gerichten, die es vorhin in den USA gab, dann genehmigt wurden, unterhalten wurden, die in Teilen von Edward Snowden 2013 aufgedeckt wurden, jedenfalls in manchen Elementen und die natürlich noch über ganz andere Möglichkeiten verfügen, ja, die zum Teil auch andere Regierungen, Unternehmen ausspioniert haben. Und wir haben ja aktuell eben nochmal den Fall der Software Pegasus, die in den letzten Wochen nochmal für Schlagzeilen gesorgt hat, einer israelischen Firma, die auch europäische Länder wie etwa Ungarn genutzt haben sollen, um auch gegen JournalistInnen vorzugehen. Und in dieser Woche auch nochmal die Debatte, ob deutsche Behörden sich diese auch verschafft haben, vielleicht sogar angewendet haben. Dazu gab es diese Woche ja auch Untersuchungen oder erste Gespräche im Bundestag, im parlamentarischen Kontrollgremium. Also in der Tat haben natürlich Nachrichtendienste da nochmal ganz andere Mittel, das eben zum Teil auch vorbei an Parlamenten und Aufsichtsgremien zu machen.
Sind das dann alles noch Maßnahmen, die gerechtfertigt werden mit Krieg gegen Terror oder Bekämpfung gegen Terror und Sicherheit vor beispielsweise Anschlägen? Oder geht es denn schon darüber hinaus, Sicherheit zu haben vor Terroranschlägen?
Man muss schon sagen, dass das, was Snowden aufgedeckt hat, das, was die NSA in dieser Phase machte, ohne die Anschläge des 11. September und die Reaktion darauf, die politischen Imperative, die man nachgesetzt hat, nicht zu erklären wäre. Und das ist auch bei der Rechtfertigung dessen immer das zentrale Argument, das vorgebracht wird. Ja, also Hans-Peter Friedrich, der deutsche Innenminister 2013, verwies dann eben nach den Enthüllungen von Edward Snowden auf ein sogenanntes Supergrundrecht Sicherheit, das er anführte, ja, dass eben insbesondere in der Bekämpfung des Terrorismus Sicherheit eine übergeordnete Bedeutung im Vergleich zu anderen Rechten, insbesondere im Vergleich zu Freiheitsrechten gebe. Aber es ist natürlich oft so, dass Maßnahmen, die primär mit dem Kampf gegen den Terrorismus gerechtfertigt werden, weil man eben davon ausgeht, dass gegen dieses Problem besondere, in anderen Fällen eben kaum zu rechtfertigende und kaum akzeptable Maßnahmen denkbar wären, die also mit diesem Argument gerechtfertigt werden, auch gegen andere Gefahren eingesetzt werden können. Ja, also gegen normale Formen der Kriminalität, aber im Fall solcher Programme wie Pegasus natürlich auch gegen potenziell unliebsame RegierungsgegnerInnen etwas. Das ist natürlich vor allem in solchen Ländern der Fall, wo demokratische, rechtsstaatliche Institutionen ohnehin schon erodieren. Es ist eben kein Zufall, dass Pfizer Pegasus-Software in Europa, unter anderem Ungarn, da ins Visier der Ermittlungen geraten. Das heißt, dort, wo schon Menschenrechte, rechtsstaatliche Standards, demokratische Standards erodieren, ist eben der Kampf gegen Terrorismus oftmals ein Verstärker dieser Prozesse, weil auch bestimmte Kontrollmechanismen fehlen.
Also ist dann auch durch die massenhafte Speicherung, die ja quasi durch das Internet, durch digitale Medien, Smartphones möglich ist, gibt es da vielleicht Tendenzen zu sehen, die in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, dass es da vielleicht in eine Richtung kippt und dass zunehmend immer mehr Daten gesammelt werden und wir uns etwas zugespitzt formuliert vielleicht auf einen Überwachungsstaat zubewegen?
Da muss man pauschal nicht immer gleich den Big Brother-Staat hinter jeder Speicherung von Daten vermuten, ja, oder sozusagen sehen. Erstmal ist es grundsätzlich legitim natürlich, dass der Staat auch versucht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und in Zeiten in einer fortschreitenden Digitalisierung darf er sich dabei natürlich auch digital nicht blöder stellen, als er ist. Ja, wenn man etwa daran denkt, an Formen der Hetze, der Hasspropaganda im Internet. Wir haben ja auch Debatten darüber, wie man so etwas bei Facebook, in sozialen Medien, in anderen Kontexten regulieren kann. Aber natürlich auch darüber, wie sich terroristische Akteure auch dieser Mittel der Globalisierung, der Digitalisierung bedienen. Dann ist das erstmal nicht von vornherein per se illegitim. Zum einen ist es aber natürlich so, dass die Frage ist, wie weit gehen wir dabei? Ja, welche dieser Daten brauchen wir eigentlich? Wie werden die gespeichert? Und da gab es schon einige Maßnahmen, die da zu weit gingen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Urteilen dazu. Also einige Maßnahmen mussten ja auch zurückgenommen werden. Auch die Vorratsdatenspeicherung etwa ist mehrmals Gegenstand von Prozessen gewesen. Und gerade das Bundesverfassungsgericht war da auch immer wieder kritisch, hat manche Regeln verworfen, bei manchen Nachbesserungen gefordert. Was eigentlich nochmal den Punkt bestärkt, dass der beste Schutz gegen die Exzesse des War on Terror eigentlich funktionierende demokratische und rechtsstaatliche Institutionen sind, die auch nicht alles auffangen können, von denen wir aber doch sehen, dass sie bestimmte Kontrollmöglichkeiten bieten und einige der wirklich zu weitgehenden Maßnahmen doch einschränken können durch öffentlichen Druck, durch Untersuchungsausschüsse, durch Gerichtsentscheidungen.